Hallihallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge Café Smart Map. Mein Name ist Thomas Engel, ich bin Kommunikationsstudent an der FH Wien und darf im Rahmen der strategischen Kommunikation an der Sigmund Freud Privatuniversität meinen ersten Podcast gestalten. Ziel der ganzen Sache ist es, im Rahmen der nächsten Wochen das hochqualifizierte Fachpersonal der SFU zu Dingen zu befragen, die mich persönlich interessieren, die aber meiner Meinung nach auch von öffentlichem Interesse sind. Heute möchte ich meinen Horizont beim Thema Pseudowissenschaft erweitern und jetzt ist das nicht immer so leicht einzuordnen oder abzugrenzen oder so genau zu definieren und dabei habe ich mir ganz große Hilfe geholt. Ich bin sehr glücklich, dass er heute da ist. Erich Eder wird mich heute unterstützen dabei, einfach meine persönlichen Gedanken zu ordnen und einfach tiefere Einblicke zu geben. Bei einem Vorbereitungsgespräch zur heutigen Sendung hatte ich dann die Gelegenheit, Erich Eder als sehr herzlichen und sehr willkommen heißenden Menschen kennenzulernen. Und er hat mir auf Anhieb eigentlich dann auch relativ viel erzählt, sowohl von seiner Arbeit als auch aus seiner Lebensgeschichte. Und da ist auch einiges Spannendes dabei. Ein paar Punkte möchte ich da noch versuchen so wiederzugeben. Er hat zum Beispiel gesagt, dass Wauwau sein erstes Wort war. Mit 12 oder 13 Jahren war es ein großer Berufswunsch, in die Verhaltensforschung zu gehen. Wie wir wissen, ist er ja dann auch in die Zoologie gegangen und hat sich dann lange Zeit der Erforschung der Urzeitkrebse Österreichs gewidmet und hat nämlich unzähligen anderen Arbeiten, zum Beispiel auch eine Diplomarbeit zum Thema Liebesleben der Tausendfüßler geschrieben und hat so circa 20 Jahre in der Forschung als freischaffender Wissenschaftler verbracht, hatte dann aber 2010 den Wunsch, nochmal was anderes auszuprobieren und ist dann in die Lehrtätigkeit gegangen. Erst 7 Jahre in einem Gymnasium und seit 2015 an der Sigmund Freud Privatuniversität. Hier betreut er unter anderem auch das Study Council, wo er den Studenten eine offene Tür bietet und ein offenes Ohr leiht und hier eigentlich zu fast jedem Thema sehr viel beitragen kann. So, und mir ist es jetzt wirklich eine große Freude, den Erich Eder jetzt tatsächlich bei mir begrüßen zu dürfen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Danke, ja, dass du da bist. Ich habe mir ein paar Fragen überlegt und ich würde gerne einfach ein paar Dinge wissen. Wir sitzen ja da gerade beim Google-Hupf und für mich persönlich darf der Kaffee nicht fehlen. Deswegen einfach mal die erste einfache Frage. Trinkst du eher Kaffee oder Tee?
Nur Kaffee. Heiß und stark. Sehr so schön. Wie ich.
Ja. Sehr guter Vergleich, ja. Nächste Frage. Meinen Urlaub verbringe ich am liebsten?
Unter Wasser. Entweder unter Wasser tauchend oder auf meinem Bauernhof.
Du hast einen Taucherschein auch, oder?
Ja, seit 1987.
Wahnsinn. Okay. Und auf einem Bauernhof?
Ja, ich habe einen eigenen Bauernhof mit Schafen und Bienen und Mostbirnen.
Mostbirnen auch?
Ja, man hat so 1500 Liter Most Maximalernte.
Bewirtschaftest du den selber sozusagen?
Ja. Okay. Ich versuche auch den Most selber zu trinken. Aber
bist du selber dein eigener bester Kunde sozusagen?
1500 Liter im Jahr ist halt eine Challenge.
Das geht sich leider nicht aus, gell? Gut, dann, wenn wir gerade bei den sportlichen Themen angelangt sind, wie betätigst du dich denn am liebsten sportlich?
Ich boxe seit über 20 Jahren.
Boxen? Ja. Und du bist in einer Gym und
ja. Ist mit Abstand da, ich habe viele Sportarten ausprobiert, ja, Laufen, Radfahren, Schwimmen ist einfach unglaublich langweilig, da bekomme ich keine Endorphine, auch wenn ich es den ganzen Tag mache, ja. Aber beim Boxtraining natürlich eher, ja, beim Boxtraining bin ich in einer halben Stunde auf 100, ja, also da fahren die Endorphine ein, ich brauche das hochpulsig,
ja.
Und macht wahnsinnig Spaß, ist ein Extremtraining, ja, von der Nasenspitze bis zur Zehenspitze, sage ich immer. Kondition, Koordination, Kraft, Geschwindigkeit, Reaktion, alles dabei. Ja, fantastisch.
Wenn du sagst 1987, das war ja, glaube ich, irgendwie 2 Jahre davor oder so, war ja gerade, ist das ja groß aufgeblüht mit Mike Tyson, der irgendwie gerade rausgekommen ist, gerade irgendwie Weltmeister geworden, der Jüngste. Hat das damit zu tun gehabt?
Meine Beziehung zum Boxen ist noch wesentlich älter. Mein Vater hat mich tatsächlich zu den großen Kämpfen vom Cassius Clay, wie er damals noch hieß, also Muhammad Ali, aufgeweckt um 4 Uhr früh und ich konnte als, weiß nicht, 6-7-jähriger Bub diese Kämpfe live sehen.
Wahnsinn.
Hat mich unglaublich fasziniert und ich habe damals schon Boxhandschuhe bekommen und habe mit meinem Vater geboxt bis zum, ich glaube, 11., 12. Lebensjahr, dann habe ich ihn einmal K.O. geschlagen.
Oh.
Dann hat er gesagt, auch versehentlich sozusagen,
ja.
Dann hat er gesagt, das geht jetzt nicht mehr, jetzt bin ich zu groß, jetzt können wir das nicht mehr machen. Und Jahre später habe ich dann nochmal begonnen und es ist einfach unbeschreiblich lustig. Ja.
Das glaube ich.
Wunderschöner Sport und hat überhaupt nicht, alle sagen immer, das ist so aggressiv, dass ich kenne kaum weniger aggressive Menschen als die Boxer. Ja, das sind so sanfte Riesen, manche davon, ja, und unglaublich nett.
Die Sparrings, soweit ich weiß, haben da sehr viel mit Vertrauen zu tun.
Dass natürlich, man das ist dein Partner. Also ich glaube letztendlich, ich habe noch nie einen richtigen Boxkampf gemacht.
Ja.
Ich möchte einmal im Ring stehen. Es gibt die Master Boxing Division für 40- bis 60-Jährige. Da möchte ich schon noch einmal im Leben im Ring stehen. Auch verlieren gerne, kein Problem. Aber also vom Sparring her muss ich sagen, glaube ich sogar, dass auch die echten Boxkämpfe eine partnerschaftliche Angelegenheit
sind. Ja.
Mhm. Wenn du eine reinkriegst, ist ja nicht der schuld, sondern bist ja du schuld.
Mhm. Also ja. Das ist man sieht ja dann auch, egal wie der Kampf dann verläuft, am Ende sieht man ja die Umarmung, den gegenseitigen Respekt.
Wenn es fair war, also die meisten machen es schon. Also ein legendärer Kampf, Gott, na, ich habe die Namen leider vergessen, Alzheimer schlägt zu. Aber es gibt einen ganz legendären Kampf, der dreimal stattgefunden hat zwischen zwei wirklich hundertprozentig identischen Boxern in der Qualität und im Nehmen. Das waren zwei Mittelgewichtler und die sind die besten Freunde gewesen. Schon nach dem ersten Kampf haben sie sich befreundet, weil sie so gleich boxen sozusagen, aber die haben sich nichts geschenkt, auch nicht im dritten Kampf.
Ja.
Also das ist wirklich brutalste Härte, schon gar nicht mal lustig zuzuschauen, aber wenn zwei ganz genau gleich gute aufeinandertreffen, ist natürlich fantastisch.
Boxen, Wahnsinn. Folgende Vierbeiner oder Haustiere, ich gehe da einfach von mir immer aus, weil ich verbinde Haustiere mit ganz vielen Emotionen und ich habe zu Hause einen Hund, deswegen war das erste Mal, ich denke, ein Vierbeiner, weil das mir am nächsten ist. Hast du Haustiere?
Klar sind uns Vierbeiner am nächsten, wir haben ja auch vier Beine. Ja, ich habe einen, also wir haben einen Hund, 14,5 Jahre ist sie jetzt schon und wirklich schon eine sehr, sehr taube, alte Dame, entzückendes Tier gewesen. Aber die war, wie sie jung war, sehr, sehr fit und meine Tochter hat viele Preise mit ihr gewonnen bei so Agility und Obedience und Breitensport und was es da so gibt. Ganz ein braves Hund, einen Kater haben wir, ein Grieche, genau gleich alt wie unsere Pizza heißt der Hund. Der heißt Mitsos von Dimitrios, ist ein Spitzname. Ja, dann haben wir fünf Schafe, eins davon mit der Hand aufgezogen. Das war auch hier auf der Uni unterm Schreibtisch schon mit Pampers damals. Das ist eine lustige Geschichte gewesen. Also zunächst traurig, die Mutter ist gestorben nach der Geburt. Und wir haben das dann mit der Flasche aufgezogen. Und es ist bis heute, also sie ist jetzt ein bisschen über fünf Jahre und ist noch immer handzahm und verbringt auch die Zeit, wenn wir dort sind am Bauernhof, bei uns und nicht bei ihrer Herde.
Also das nimmt mir die Antwort auf meine Frage vorweg, da wollte ich fragen, also das ist ein Haustier am Bauernhof sozusagen, okay.
Ja und dann habe ich noch circa, lass mich mal ausrechnen, circa 360.000 sechsfüßige Haustiere, nämlich Bienen.
360.000?
Naja, circa, wenn man so über den Daumen gepeilt.
Wie viele Stöcke sind das? Oder wie?
Sechs Stöcke habe ich draußen, ja. Und drei hier am Dach auf der SFU. Also wir haben einen SFU-Honig.
Wahnsinn.
Campus Gold.
Campus Gold, muss ich mal ausprobieren. Okay. Gut. ein bisschen weniger greifbare Frage vielleicht, aber ich stelle solche Fragen ganz gern, weil das irgendwie dann einen Einblick irgendwie auch in das Gedankenleben eines Gastes gibt. Ich frage einfach gerade heraus, hast du eine Superkraft, mit der du uns quasi weiterhelfen kannst?
Eine einzige und die ist durchaus sinnvoll für meinen Job. Es gibt ja die sogenannten Synästhetiker. Wenn die einen Text sehen, dann ist jeder Buchstabe in einer anderen Farbe. Oder wenn sie Zahlen sehen, dann sehen sie die in Farbe. Oder manche sehen Farben, wenn sie Musik hören. Das habe ich nicht. Aber wenn du mir eine gedruckte, vollbedruckte DIN A4-Seite gibst, springt mich, als wäre er rot markiert, der einzige Rechtschreibfehler an. Also
Wahnsinn.
Der springt mir wirklich ins Gesicht und zum Teil auch die Beistrichfehler. Also ich bin extrem rasch im Korrekturlesen. Wenn ich eine Masterarbeit korrigiere, dann brauche ich mich gar nicht auf die Tippfehler oder Rechtschreib, weil das macht die Hand nebenbei. Die finde ich sowieso. Ja. Ich kann mich also geistig aufs Inhaltliche und Strukturelle konzentrieren. Das ist sieht man schon sehr beim Korrekturlesen von Publikationen oder Masterarbeiten.
Okay, ne, sehr spannend, dass er eigentlich wirklich prädestiniert.
Da braucht man lange, um selbst draufzukommen, dass man das hat oder dass das nicht jeder hat. Also Rechtschreibfehler bin ich wirklich allergisch. Ja? Und was ich glaube ich schon auch gut kann, ist verständlich unterrichten, also komplizierte Sachverhalte einfach unterbrechen, so zu formulieren, wie ich sie für mich selbst übersetze, aus dem Wissenschaftlichen sozusagen, und dann versteht sie meistens jeder. Also das ist, glaube ich, auch wichtig, die didaktischen Fähigkeiten.
Wenn ich jetzt meine bisherige Schulzeit und auch dann weitere akademische Laufbahn zurückdenke irgendwie, all die Lehrer, die ich hatte, die mir besonders in Erinnerung blieben, die teilen alle diese Eigenschaft. Mhm. Und das ist auf jeden Fall
eine... Und das Storytelling. Wissen in Geschichten runterbrechen, in sogenannte Meme, wie der Dawkins das genannt hat. Mhm. Heute ist ein Meme nur noch ein lustiges Bild, aber es ist das Gleiche. Es sind kleine Einheiten, die Informationen rübergeben und die man gerne teilt und weitererzählt. Und das sind die,
so reproduziert,
das sind die oder so, reproduzierbaren Wissenseinheiten, die man sich dann auch merkt.
Gut, dann ist das auch schon ein super Aufhänger dafür, weil das ist das Nächste, was ich gerne irgendwie von dir wissen möchte. Du warst ja nicht immer Lehrer, sondern hast dann irgendwann beschlossen, dass du das vielleicht einmal ausprobieren möchtest oder irgendwie was anderes, was Neues anschauen möchtest. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du in diesen Beruf eingestiegen bist?
Ja, ich habe über 20 Jahre lang an der Uni Wien geforscht. Mein eigentliches Fachgebiet sind Urzeitkrebse. Ich bin Zoologe gelernter. Hatte allerdings im Studium schon Psychologie als Wahlfach. Also das war das, was mich am zweitmeisten interessiert hat. Ja, habe viel ökologische, morphologische Forschung gemacht, einiges publiziert, parallel dazu aber schon als Student Tutorien geleitet in der Elektronenmikroskopie und bin dann Lektor geworden an der Uni Wien. Und beim Unterrichten merkt man, oder vielleicht geht es nicht jedem so, aber bei mir ist es so, dass ich einfach dieses sofortige Feedback der leuchtenden Augen, wenn du was verständlich erklärst, dass ich das als unglaublich befriedigend empfinde. Also mir fährt da buchstäblich das Oxytocin ein sozusagen. Das ist eine unmittelbare Belohnung. Einstein hat mal gesagt, Holzhacken ist die schönste Arbeit, weil du die Belohnung sofort hast. Da hat er recht. Mhm. Ja, also im Vergleich zum Publizieren einer wissenschaftlichen Arbeit, das monatelang dauert und dann noch ein halbes Jahr, bis du es in der Hand hältst oder bis du die ersten Reviews kriegst oder so.
Ja.
Aber beim Holzhacken hast du sofort das Ergebnis, aber beim Unterrichten eigentlich auch. Ja, weil du siehst sofort an den Gesichtern deiner Studierenden, ob das verstanden worden ist oder nicht.
Das heißt, dadurch verstärkt sich noch einmal diese Lust daran, anderen Leuten Wissen weiterzugeben.
Ja, das macht wirklich Spaß. Ja. Außerdem das Gefühl, diese Meme, um es wieder mit Dawkins zu sagen, die, von denen ich teilweise sogar definieren kann, von wem ich sie wiederum habe, die weiterzugeben, ist ein fast erhebendes Gefühl, wenn ich eine Info weitergebe oder einen Sachverhalt weitergebe oder auch nur eine Idee weitergebe und merke, die wird verstanden, die wird angenommen, die fasziniert die Leute und ich weiß, was weiß ich, die ist vom Rupert Riedel, einem verehrten Zoologieprofessor von mir, dann ist das ein schönes Gefühl, dass ich dem seine Ideen heute weitergeben kann zum Teil. Mhm. Ja, also das ist eine nette Sache.
Ja, und man könnte wahrscheinlich mindestens 50 solche Sendungen mit dir machen, von dem, was ich jetzt irgendwie einerseits gelesen habe, aber was ich auch in einem Gespräch, das wir davor schon mal hatten und auch jetzt in ein paar Minuten bemerke. Das heutige Thema, über das ich gerne mit dir sprechen würde, weil es mich auch besonders interessiert, ist das diese Thematik mit Pseudowissenschaft oder Wissenschaft und all diesen Begleiterscheinungen, nenne ich sie mal ganz salopp, wie man damit umgehen soll, beziehungsweise was ist da besonders wissenswert und vielleicht auch so ein kleiner Erste-Hilfe-Koffer, wie kann man die Dinge richtig einordnen oder eben zumindest abgrenzen voneinander. Weil für mich persönlich als kompletter Laie ist das wahnsinnig schwierig, oft da wirklich eine gerade Trennlinie zu ziehen, sage ich einmal. Und zwar, ich würde gerne ganz simpel anfangen mit der systematischen Einordnung, weil für mich gibt es ein paar Begriffe, die so nebeneinander sind und da würde mich besonders interessieren, wie du das siehst. Zum Beispiel, also wenn ich jetzt sage, es gibt die Wissenschaft, dann gibt es die Parawissenschaft, dann die Pseudowissenschaft und dann irgendwo spielt auch der Begriff Aberglaube irgendwo mit.
Mhm.
mache ich mir das dazu leicht, wenn ich sage, das ist alles Teil eines geraden Kontinuums und das eine ist das andere Extrem?
Ich würde das nicht mal als Kontinuum bezeichnen, sondern als unterschiedliche Denkweisen, die zum Teil auf denselben Prinzipien basieren sogar. Übrigens fehlt da noch was. Es gibt natürlich auch echte Wissenschaft, die aber trotzdem schlecht gemacht ist. Also es gibt auch noch schlechte Wissenschaft, nicht nur Pseudowissenschaft und Parawissenschaft. Wir haben, wenn wir, also ich nenne das immer den Erkenntnisalgorithmus. Ja? Wenn wir etwas beobachten, einen einfachen Sachverhalt beobachten, dann neigen wir dazu instinktiv, das haben wir alle angeboren, von dieser einen Anekdote aufs Allgemeine zu schließen, also vom Speziellen aufs Allgemeine zu schließen.
Ja.
Ich sage immer, also ich schnapp mir immer einen Studenten in der ersten Reihe, einen Burschen, ja, also was weiß ich, das ist der Max, ja, das geht auch schon, wenn du eine Vertrauensbasis hast, kannst du den auch ein bisschen verarschen. Dann sage ich, also der Max, der geht gerne in die Disco, also heutzutage heißt das Club, ja, und dort sieht er ein wunderhübsches rothaariges Mädchen tanzen und spricht die an und bekommt von ihr einen ganz furchtbaren Korb. Also wirklich unfreundlich, untergriffig. Gut, Max geht deprimiert nach Hause, allein, und sucht die Schuld natürlich nicht bei sich selbst. Er hätte ja vielleicht heute Abend duschen können vor der Disco oder sowas. ja. Sondern er externalisiert diese Schuld natürlich und er verallgemeinert sie.
Mhm.
Er schließt, also was ist seine Hypothese oder seine Schlussfolgerung ist, um es in der Jugendsprache zu sagen, alle Redheads sind Bitches.
Ja, ja, ja.
Nett ist es dann, wenn im Hörsaal auch eine rothaarige Studentin anwesend ist, die sind das meistens besonders lustig.
Ja.
Und jetzt kann man, so geht's jedem, sage ich jetzt mal. Ja? Jetzt kann man unterschiedlich an diese Hypothese herangehen. Wenn Max abergläubisch ist, also voreilig kausale Schlüsse zieht, dann bleibt er bei dieser Meinung und wird nie wieder ein rothaariges Mädchen ansprechen.
Mhm.
Wenn Max ein Wissenschaftler ist, wird er gezielt genau versuchen, seine Hypothese zu falsifizieren, also zu widerlegen, indem er immer wieder rothaarige Mädchen anspricht. Das heißt, da sind wir jetzt beim Experiment. Wir machen eine Beobachtung, die erzeugt eine Idee in uns und dann muss man diese Idee aber überprüfen, sonst arbeitet man nicht wissenschaftlich. Im Fall von unserem Max und der rothaarigen Mädchen, er spricht immer wieder rothaarige Mädchen in der Disco an und die antworten natürlich unterschiedlich.
Mhm.
Manche geben ihm wieder einen unfreundlichen Korb, manche geben ihm einen sehr freundlichen und netten Korb. Also er kann zumindest seine Ursprungshypothese modifizieren. Und wenn er so weitermacht, vielleicht findet er die Liebe seines Lebens.
Mhm.
Und er hat aber dann seine Hypothese eindeutig falsifiziert.
Ja.
Die stimmt dann eindeutig nicht.
Ja.
Das heißt, Wissenschaft benötigt allgemeingültige Aussagen, die aber experimentell widerlegbar sind. Falsifizierbar nennt das Karl Popper. Nur dann sind es überhaupt brauchbare wissenschaftliche Aussagen. Also zu sagen, es gibt den Osterhasen und wir können ihn halt einfach nicht finden, ist keine wissenschaftlich brauchbare Aussage, mit der muss sich die Wissenschaft nicht beschäftigen.
Ja.
Ja. Aber alle Redheads sind Bitches, das ist experimentell untersuchbar, sage ich.
Ja, ja, ja. Das ist eine sehr konkrete Aussage, die sich dann eben auch anhand eines relativ gut dargestellten
Beispiels. Und Parawissenschaft wäre dann Abhandlungen über den Osterhasen zu schreiben? Und Pseudowissenschaft wäre Dinge, die überhaupt nicht wissenschaftlich sind, mit kompliziertem Vokabular wissenschaftlich klingen zu lassen.
Mhm. Also es sind tatsächlich eigentlich andere Disziplinen, wenn man das jetzt so nennen mag. Ja?
Ja. Und eben dieses voreilige Festhalten an einer spontan gebildeten Idee, an einer sogenannten Induktion, also dieses von dem einen Fall zu sagen, alle Redheads sind Bitches, ist eine induktive Ideenbildung, vielleicht sagen intuitiv, ja. Bei solchen Intuitionen hängen zu bleiben und sie für alle Ewigkeit weiterhin zu glauben, so stabil für Wissen zu halten, dass man selbst Widerlegungen nicht mehr akzeptiert, das wäre dann Aberglaube. Also ich würde Aberglaube sehr einfach als voreiliges Annehmen von kausalen Zusammenhängen definieren.
Kann man, also mein persönliches Empfinden würde mir jetzt irgendwie sagen, dass zum Beispiel Aberglaube und Pseudowissenschaft mehr gemeinsam haben als zum Beispiel Aberglaube mit sehr sorgfältig betriebener Wissenschaft.
Ja und nein. Ja und nein, weil die Ideenbildung bei abergläubischen Vorstellungen ist grundsätzlich die gleiche wie die induktive Ideenbildung beim wissenschaftlichen Arbeiten.
Das gibt es auch, ja.
Darwin selbst hat gesagt, ohne Spekulation keine neue Beobachtung. Das heißt, wir brauchen dieses intuitive Bilden von Hypothesen. Wir beobachten etwas und bekommen eine verrückte Idee dabei.
Ja.
Der Unterschied ist jetzt zwischen Wissenschaft und Aberglaube, ob ich diese verrückte Idee gezielt überprüfe, gezielt versuche, einen Gegenbeweis zu finden.
Da sind wir eigentlich dann auch schon bei diesem Punkt, den du eh gut vorweggenommen hast, wo man da ansetzen kann, eine Grenze zwischen der Para- und der Pseudowissenschaft quasi zu finden, mit dem wunderbaren Beispiel einer Abhandlung über den Osterhasen oder halt eben einfach eine abstrakte oder eine gar nicht wahnsinnig gut überprüfbare Idee einfach nur kompliziert klingen zu lassen. Jetzt ist dann aber auch die Frage, du hast das vorher angesprochen, es gibt ja auch die schlechte Wissenschaft. Das wäre meine nächste Frage. Was sind denn da diese Unterschiede zwischen schlechter Wissenschaft und Pseudowissenschaft?
Das muss kein großer Unterschied sein. Da gibt es große Überschneidungsfelder. Ja? Also viele pseudowissenschaftliche Abhandlungen sind auch schlicht und einfach schlecht gemacht. Aber schlechte Wissenschaft wäre, ja, wenn die statistische Methodik nicht adäquat ist, ja, oder gar nicht stimmt, wenn man Schlussfolgerungen zieht, die nicht in den Ergebnissen vorhanden sind und so weiter. Also da gibt's viele, viele Beispiele.
Oder zum Beispiel wäre das so, wenn ich eine nicht repräsentative Studie hernehme oder eben meine eigene empirische Arbeit nicht repräsentativ für mein Universum sozusagen ist und dann das einarbeite in meine wissenschaftliche Arbeit.
Ja, also alle.
Das kann man also sowohl bei
alle Fehlerquellen, die es gibt, und die gibt es selbstverständlich in der echten. Also es gibt ja schon eine neue Strömung sozusagen. Die Science Busters sind ein Beispiel dafür und viele andere populärwissenschaftliche YouTube-Channels und Kabarettisten und so weiter. Da sehe ich leider vielfach eine doch grobe Vereinfachung in Wissenschaft ist gut und kann alles, ja, und alles andere ist Unfug und kann nichts. Die große Problematik an dieser Darstellung ist, dass man dabei übersieht, dass Wissenschaft auch schlecht gemacht werden kann und nicht alles, was dabei rauskommt, auch überhaupt stimmt.
Also dass das Konstrukt oder die Methodik eigentlich die richtige ist, aber die Ausführung schlecht ist.
Und aber das Großartige an der wissenschaftlichen Methodik, und das darf man auch nie übersehen, wenn man gerade mit Pseudowissenschaftlern oder abergläubischen Menschen redet und irgendwelche wissenschaftlichen Studien zum Beispiel zitiert, dann hört man oft, ja, aber da Studie gegen Gegenstudie und heute wird dies publiziert und morgen wird das publiziert und die Wissenschaft sagt heute das Gegenteil von dem, was sie gestern gesagt hat. Und diese Leute verstehen nicht, was Widerlegung bedeutet. Dass wenn eine Idee oder eine Aussage widerlegt ist, dass das für immer gilt. Und dadurch hat Wissenschaft sehr wohl einen echten Erkenntnisgewinn. Das ist nicht alles beliebig, wie verschiedene postmoderne Philosophen behaupten, dass alles möglich ist, wie Feierabend sagt, sondern es ist eben nicht alles möglich. Es gibt objektivierbare Wahrheiten, sage ich es mal radikal, obwohl man vielleicht von der Wirklichkeit sprechen sollte und nicht von der Wahrheit. Also es gibt objektivierbar richtige Aussagen, objektivierbar falsche Aussagen, die vor allem die sind leicht feststellbar.
Geht das dann vielleicht sogar ein bisschen in die Richtung von Populismus, dass man sagt, das ist sehr wandelbar, man findet, wenn man lang genug sucht, irgendwo eine Gegenstudie, die eben vielleicht jetzt nicht, entweder schlecht wissenschaftlich erarbeitet wurde oder pseudowissenschaftlich?
Ja, Populismus ist, glaube ich, nicht das richtige Wort, sondern es ist so eine, jetzt vertue ich es mir mit einer ganzen Disziplin, aber so eine soziologische Herangehensweise auch. Also ich habe nichts gegen Soziologie, ja, aber die Soziologie hat eindeutig ihre Grenzen. Und diese Grenzen ist unter anderem sind naturwissenschaftliche Fakten. Über naturwissenschaftliche Fakten kann man nicht auf soziologischer Basis diskutieren. Da gibt es keinen Diskurs, da gibt es keine, keinen Relativismus oder sowas, sondern entweder es ist so oder es ist nicht so. Ja, das selbstverständlich ist in den Humanities, wie man auf Englisch sagt, weil man vermeidet im Englischen die Geisteswissenschaften als Wissenschaften zu bezeichnen. Also Sciences heißt nur Naturwissenschaften. Geisteswissenschaften sind die Humanities. In den Humanities sieht's anders aus. Und wenn man von der Meinungsbildung bei Menschen spricht, dann ist der Konstruktivismus schon gerechtfertigt. Vollkommen d'accord. Ja, ja. Also ja, wir konstruieren uns unsere Wirklichkeit im Kopf, aber es gibt trotzdem unbestreitbar außerhalb eine wirklich existierende Wirklichkeit.
Ja. Mhm.
Und da ist dieser radikale Relativismus und Konstruktivismus, der vor allem auf soziologischer Seite vertreten wird, überschreitet meiner Meinung nach seine Grenzen und tut so, als ob auch die Naturwissenschaft mit Diskurs und Konstruktivismus erklärbar wäre. Und das ist sie nicht.
Ja, das ist eine andere Art, mit Hypothesen umzugehen, auch wahrscheinlich in
bis heute existiert die Spaltung zwischen Plato und Aristoteles.
Ja.
Plato ist der glaubt, dass die Idee und der Geist vor der Materie da war, und Aristoteles ist, also so klar hat das glaube ich noch nicht gesehen, aber Aristoteles ist der begreift, dass der Geist eine Metaebene der Materie ist, nicht umgekehrt.
Mhm. Also allein an dem Beispiel sieht man, das ist ja schon tausende Jahre existiert.
Das sind uralte Geschichten.
Diese Auseinandersetzung. Was für mich, ich habe jetzt versucht, für mich irgendwie aufzuarbeiten oder anhand eines Beispiels einer Disziplin, die für mich auf jeden Fall unter Pseudowissenschaft fällt, was vielleicht auch so unter Kritikern vielleicht so ein bisschen das öffentliche Steckenpferd sozusagen ist, nämlich in der Astrologie. wenn ich dran denke, wenn ich ein Horoskop lese, dann erfahre ich in einem kurzen Text, entweder es wird mir die nächste Woche gut gehen oder schlecht, jetzt ganz extrem gesagt. Und da ist meine Frage da jetzt, also kann man sich das so erklären? Also ich glaube wahrzunehmen, dass das im kollektiven Bewusstsein irgendwie die Astrologie ein bisschen mehr Berechtigung erfährt sozusagen als andere pseudowissenschaftliche Disziplinen. Und ich habe das Gefühl, dass das mit einer gewissen Romantisierung einhergeht, vielleicht auch aus Filmen oder aus diversen Liebeshoroskopen. Mhm. Jetzt ist meine Frage, kann man das so leicht runterbrechen? Menschen lieben einfache Antworten, wie du vorher vielleicht auch angesprochen hast,
Menschen,
und sind deswegen gewillter, auch an solche Dinge zu glauben?
Oder? Also Menschen lieben einfache Antworten, das ist ganz klar. Ich muss persönlich sagen zu Horoskopen, ich kenne niemanden, der an das klassische Zeitungshoroskop, das du gerade genannt hast, glaubt. Und man muss auch unterscheiden zwischen den Zeitungshoroskopen, die also wirklich gezogen werden nach dem Zufallsprinzip und wo also auch die das schreiben, kein Wort davon glauben, und die meisten Leute, die es lesen, auch nur aus Vergnügen oder Spaß herauslesen. Aber im Gegensatz dazu gibt es unter Anführungszeichen die echte Astrologie, und das ist tatsächlich eine Pseudowissenschaft, weil da gehen Leute her und machen tatsächlich komplizierte Berechnungen, die zum Teil tatsächlich an der real existierenden Astronomie angelehnt sind. Und mit diesen komplizierten Berechnungen, und das reicht dann natürlich nicht zu wissen, ob du Jungfrau oder Waage bist, sondern da musst du ganz genau die exakte Uhrzeit der Geburt, den exakten Ort der Geburt, und dann wird berechnet, wie da gerade die Sterne gestanden sind zu diesem Zeitpunkt und so weiter. Also viel zu rechnen und viele Zahlen zu zeigen und so weiter, genau das ist ein Zeichen von Pseudowissenschaft. Also so zu tun, oder sich tatsächlich, nicht nur so zu tun als ob, sondern sich tatsächlich die Arbeit anzutun, viel zu berechnen, aber dahinter steckt nichts Haltbares. Mhm. Ja? Das ist Pseudowissenschaft.
Also anhand dieses Beispiels eigentlich sehr, sehr, sehr gut zusammengefasst. Ich habe eine weitere sehr konkrete Frage an dich. Ich habe dazu in der Vorbereitung, weil mich ein Beispiel aus deinem Leben an ein anderes Beispiel erinnert hat, und ich mit Vergnügen mir die Sendung von Jan Böhmermann, dem Satiriker und Investigativjournalisten, anschaue. Da gab es eine Sendung vom Neo Magazin Royal vom 13.06.2019 über Homöopathie. Und da ging es um eine bestimmte Formulierung, die Ärztin und Journalistin Nathalie Grams verwendet hat damals, und sie wurde dann zu einer Unterlassungserklärung gedrängt. Und da ging es in etwa darum, dass Homöopathie
wirkt nicht über den Placebo-Effekt hinaus.
So genau, war das so, genau, ja. Also Und für jede weitere Verwendung dieser Formulierung wurde sie quasi, hätte sie dann 5.100 Euro zahlen müssen, und in der Sendung wird das dann humoristisch aufgearbeitet, und der hat dann seinen Zählkasten, wo die
Summe 300 Mal ausgesprochen
hat, das dann ganz oft, genau. Und hätte dann 100.000 Euro zahlen müssen oder wie auch immer. Und du hast ja irgendwie recht ähnliche Erfahrungen damit mit so einem Thema gemacht und wurdest sogar verklagt, als du dich kritisch zu vitalisiertem Wasser geäußert hast.
Also ich habe die Sendung gesehen von Böhmermann mit großem Vergnügen. Ich habe auch die Nathalie Grams inzwischen persönlich kennengelernt, sehr nette, kluge Frau. Man muss bei ihr noch dazu sagen, sie war ursprünglich, also sie ist Ärztin und war Homöopathin, hat jahrelang als Homöopathin praktiziert und hat sich dann ein Sabbatical genommen, weil sie ein Buch schreiben wollte, in dem sie belegen wollte mit wissenschaftlichen Studien, wie und warum Homöopathie funktioniert. Und bei ihren Recherchen, und das spricht jetzt, also es ist ja leicht, bei seiner Meinung zu bleiben. Ja, was wirklich bewundernswert ist, sind Menschen, die es schaffen, aufgrund von faktischen Belegen ihre Meinung zu ändern. Das sind die wirklich bewundernswerten Menschen. Und sie hat anhand der Faktenlage erkannt, während ihres Recherchierens für ihr Buch erkannt, dass da nichts dran ist. Und ihr Homöopathie-Beweisbuch ist genau zum Gegenteil geworden. Sie hat ein Pamphlet gegen die Homöopathie geschrieben, hat dann auch ihre Praxis geschlossen und ist, also man kann sich das ungefähr vorstellen, das ist so, wenn man aus einer Sekte austritt, ist also natürlich extrem angefeindet in der ganzen Homöopathie-Szene. Meine Erfahrung war ein bisschen simpler, sage ich jetzt mal. Ich habe 1999 in einem Kurierartikel über das Granderwasser gelesen und habe so aus dem Bauch raus einen krantigen Leserbrief geschrieben, in dem ich geschrieben habe, das ist aus dem Esoterik-Milieu kommender pseudowissenschaftlicher Unfug. Ja. Und bin dann Jahre später für diesen Satz und auch für die Behauptung, es wäre Betrug, verklagt worden. Das hat sich jahrelang hingezogen, es sind noch zwei weitere Klagen hinzugekommen, die letzte ist erst vor 5-6 Jahren ausjudiziert worden.
Das muss ja auch eine wahnsinnige Belastung sein. Also bleibt neben so einem Prozess dann noch so viel Zeit, dann selber seiner eigentlichen Arbeit nachzugehen?
Nein, das hat mich sicher 2-3 Jahre gekostet.
Zwei, drei Jahre.
Wenn man das netto zusammenrechnet, hat mich das zwei, drei Lebensjahre gekostet. Ich musste wahnsinnig viel recherchieren. Ich hab Nachmittage auf der Nationalbibliothek verbracht, um zu suchen, was da für Werbung schon publiziert worden ist und so weiter. Ich war damals ein kleiner Unilektor, ja, mit ein paar hundert Euro Einkommen, und die wirtschaftliche Ruin hat mir natürlich gedroht. Ja. Der Streitwert der ersten Klage waren 20.000 Euro, der Streitwert der zweiten ebenso und der dritten ebenso. Ja. Also da habe ich bei der dritten Klage konnte ich schon lachen drüber. Also das war dann, da habe ich dann schon verstanden, dass das nicht so schlimm ausgeht. Ja.
Ja.
Aber das hat mich eigentlich, und das ist das Spannende, es heißt immer Krise als Chance, ich halte eigentlich nicht viel von diesem Spruch, aber in dem Fall war es wirklich so, dass diese krisenhafte Situation dieser im Raum stehenden Existenzangst und Bedrohung mich dazu gebracht hat, mich wirklich ausführlich mit der Thematik auseinanderzusetzen, und ich bin ich bin gestoßen auf eine für mich völlig neue Welt. Auf Menschen, die an die hohle Erde oder an die flache Erde glauben, auf Menschen, die glauben, dass es die Mondlandung nie gegeben hat, dass der Mond unser Leben mehr beeinflusst als dadurch, dass die Vollmondnächte hell sind, ja, sondern ja. Also besser abnimmt, wenn der Mond im abnehmend ist und solcher Blödsinn, ja.
Wahnsinn.
Es gibt eine ganze Parallelwelt von wissenschaftsfernen Menschen, und das hat mich letztendlich so fasziniert, dass die Klage selbst für mich nicht mehr so im Vordergrund gestanden ist und ich mich begonnen habe, wissenschaftlich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Und bin dadurch sozusagen auf eine völlig andere Ebene damit gesprungen, und seitdem lassen mich solche Klagen auch ruhig schlafen, weil ich mir denke, ach was, interessiert mich nicht. Und mundtot lassen, da muss ich dazu sagen, das kommt vielleicht vom Boxen, da bin ich ein Sturschädel. Wurde mir damals natürlich vorgeschlagen von vielen Freunden, lass dich nicht auf sowas ein, so eine Klage ist ein Risiko, unterschreib denen alles, was sie möchten, mach einen Vergleich. Ja. Und ich habe von Anfang an gesagt, nein, kommt nicht in Frage, ich fechte das durch bis zum obersten Gerichtshof. sowas lasse ich mir nicht gefallen.
Ja.
Dank dieses ersten Prozesses darf man heute öffentlich sagen, dass Granderwasser aus dem Esoterik-Milieu stammender pseudowissenschaftlicher Unfug ist. Und man darf noch dazu sagen, dass Menschen, die auf die Wirkung des Granderwassers vertrauen und deshalb auf ärztliche Beratung verzichten, in ihrer Gesundheit gefährdet sind. Und das sind doch relativ starke Aussagen. Was man bis heute nicht sagen darf, ist, dass das Betrug ist. Aber das liegt nur an einer Feinheit des Gesetzes. Betrug ist eine strafbare Handlung und du darfst nur jemanden als Betrüger bezeichnen, der rechtskräftig wegen einer strafbaren Handlung verurteilt ist. Also das darf man nicht sagen, aber Scharlatanerie, Quacksalberei, das darf man sehr wohl nach wie vor sagen.
Darf man sich der deutschen Sprache durchaus bedienen.
Und sagen wir uns ehrlich, im Deutschen ist Scharlatan und Quacksalber genau das gleiche wie Betrüger, also in der Alltagssprache, ja.
Was damit denn gemeint
ist, da habe ich halt nur nicht juristisch exakt genug formuliert. Auch da lernt man dazu.
Ich würde da gerne gleich weitergehen, was du einleitend eigentlich da auch schon erwähnt hast, dass du dich im Anschluss an deine Erfahrungen, die du da auf juristischer Seite eigentlich machen musstest, dann quasi aus der Not eine Tugend gemacht hast und begonnen hast, deine Wissenschaft in diese Richtung auszurichten sozusagen und dich genau mit diesen Menschen auseinanderzusetzen, die ja, und die untersucht hast und dich eigentlich dem gewidmet hast, Zusammenhänge festzustellen und Korrelationen, positive, negative. Da ist zum Beispiel eine, die mir besonders aufgefallen ist, ein Zusammenhang zwischen Paranormal Beliefs oder eben Aberglaube und Misogynie oder eben Frauenhass, wenn ich das jetzt mal vereinfacht sage. Da interessiert mich einerseits, wie lässt sich dieser feststellen? Und andererseits, woher kam der Verdacht, dass es den geben könnte, diesen Zusammenhang?
Also da muss ich sagen, das ist noch nicht fertig untersucht. Das ist eine studentische Arbeit, die gerade läuft, eine Bachelorarbeit, die ich in Auftrag gegeben habe. Der Zusammenhang ist der, dass letztendlich jedes Vorurteil, wenn man sich's überlegt, auch eine Art Aberglaube ist. Weil Vorurteile sind induktiv gebildete Hypothesen über andere Menschen, die man nicht überprüft. Ja? Alle Zigeuner sind Diebe. Ja? Alle Frauen parken schlecht ein. Ja? Und so weiter und so weiter. Also es gibt jede Menge an Vorurteilen, die vielleicht auf der einen oder anderen tatsächlich stattgefundenen Anekdote basieren oder auf Hörensagen, das heißt, jemand erzählt dir und du glaubst das und übernimmst das, ja, denen aber jedenfalls die deduktive Schleife der experimentellen Überprüfung fehlt, ganz klar.
Ja,
und um die Aussage, alle Frauen parken schlecht ein, zu widerlegen, genügt ja eine einzige Frau, die gut einparken kann, darf man nicht vergessen, ja, dann wäre diese Behauptung bereits widerlegt. Also, und diese Ähnlichkeit in der Hypothesenbildung zwischen Aberglaube und Vorurteilen hat schon vor 7 oder 8 Jahren einen Studenten von mir inspiriert und der hat mich gefragt, ob nicht alle xenophoben Vorurteile letztendlich sowas Ähnliches sind wie das Denken des Aberglaubens. Und der hat dann an der Universität Granada in Spanien seine Masterarbeit gemacht und hat Kinder in einer Schule befragt zu xenophoben Aussagen und zum Aberglauben. Er konnte damals keine signifikante Korrelation belegen, sondern nur einen Trend, aber er hat auch mit einer sehr geringen Anzahl gearbeitet. Ja. Und wir untersuchen derzeit mit einer größeren Stichprobe, ob es diese Zusammenhänge gibt. Was ich schon zeigen konnte, und zwar sehr deutlich zeigen konnte, ist, dass es klare Zusammenhänge gibt zwischen abergläubischen Vorstellungen und dem Leugnen der Evolution, dass es deutliche Zusammenhänge gibt zwischen abergläubischen Vorstellungen und der Zustimmung zu alternativmedizinischen Methoden, dem Ablehnen von Impfungen, dem Ablehnen von Fluorid in der Zahncreme, das ist alles bereits belegt, zum Teil noch nicht publiziert oder nur in Masterarbeiten publiziert.
Das ist ja für mich jetzt auch sehr spannend, das zu hören, weil dass er eigentlich was in Tageszeitungen oder in täglichen Nachrichten auch irgendwie zusammengefasst wird, als die zum Beispiel die Corona-Proteste sozusagen oder eben die Corona-Aufmärsche, wo auch immer wieder eben Personen, oder diese Personengruppen immer wieder genannt werden, dass die sich da quasi zusammenfinden und da vielleicht auch irgendwie eine Art neue Blase, eine größere Bubble sich da irgendwie entwickeln könnte.
Ich habe schon vor Jahren in einigen Vorträgen ein bisschen spekuliert, sage ich jetzt mal, über die Zusammenhänge zwischen Rechtsextremismus und Aberglaube und Esoterik und Alternativmedizin. Und ich wurde damals eigentlich verlacht. Ja, also ich könnte jetzt E-Mails vorlesen, wo drinnen steht, dass das von mir paranoid ist und völlig übertrieben und vollkommen am Thema vorbeigeht. Ja. Aber seit den Corona-Demonstrationen weiß man sehr wohl, dass die Esoterik-Szene massiv unterwandert ist von rechtsextremen Strömungen. Auch ich habe noch vor wenigen Jahren die typische Esoterikerin und Alternativmedizin-Gläubige sozusagen in linksalternativen Kreisen mit hennarot gefärbtem Haar und aus Jutesäcken geschneiderter Kleidung gesehen.
Ja.
Das stimmt aber offensichtlich gar nicht. Ja, also der typische Esoteriker hat die Haare seitlich so ausrasiert und grüßt im Freundeskreis mit Heil Hitler. Um es jetzt sehr vereinfacht zu sagen. Ja. Aber es ist tatsächlich so, also man muss den schon auf den Grund gehen, ich bin auch kritisiert worden, dass ich, wenn ich über Homöopathie spreche, da ein Bild vom Homöopathiekongress aus der Nazizeit zeige, wo also der Stellvertreter Hitlers großer Fan der Homöopathie war. Aber es ist schon eins ganz klar, wenn man heute den Begriff Schulmedizin verwendet im Alltag, und das machen viele Leute ganz harmlos und meinen das auch gar nicht pejorativ, aber der Begriff Schulmedizin ist wirklich erst in der Nazizeit erfunden worden. Und zwar ist der Begriff unvollständig, wie er heute genannt wird. Die Originalversion ist die verjudete Schulmedizin. Denn es waren damals sehr, sehr viele bedeutende Ärzte Juden. Und das ist den Nazis sauer aufgestoßen. Und das ganze wissenschaftliche Denken ist ja mit seiner Grundlage auf der Falsifizierung von Behauptungen, das ist denen natürlich auch sauer aufgestoßen. Ja, ein Nazi möchte hundertprozentige Beweise, möchte hundertprozentige Wahrheiten haben und so weiter. Die haben halt eine Alternative gesucht zur sogenannten verjudeten Schulmedizin. Und da lag die Homöopathie nahe, weil sie von einem Deutschen erfunden worden ist, vom Samuel Hahnemann. Und da wurde große Hoffnung hineingesetzt und viel Geld investiert. Und es ist doch bezeichnend, dass obwohl das politische Interesse so groß daran war, Homöopathie als deutsche Alternative zur verjudeten Schulmedizin zu etablieren, dass das Deutsche Reich die Forschung an Homöopathie oder die Geldmittel dafür dann eingestellt hat, weil sich schlicht und einfach nichts belegen ließ. Also, das muss man sich ja mal auf der Zunge zergehen lassen, dass die größten Fans der Homöopathie dann irgendwann gesagt haben, okay, Schluss, jetzt gibt es ja kein Geld mehr, es funktioniert schlicht und einfach nicht.
Es würden sich noch so viele Folgefragen auftun, leider ist es in dem Rahmen, in dem wir uns jetzt bewegen, ich möchte auch noch ein paar Dinge ansprechen, leider nicht immer alles möglich so perfekt irgendwie auszuführen, leider Gottes. Aber wer weiß, vielleicht ergibt sich ja in einem halben Jahr oder so noch einmal die Gelegenheit, wenn du dann auch sagst, du hast Zeit, dass wir da vielleicht noch einmal ein bisschen über ein bestimmtes Thema noch ein bisschen mehr sprechen. Mein Interesse ist auf jeden Fall mehr als geweckt. Jedenfalls, um nochmal ganz kurz zurückzukommen, eben zu deinem konkreten Beispiel vom Granderwasser. Ich habe da einen schönen Beitrag von dir gelesen aus dem Skeptiker in der ersten Ausgabe im Jahr 2008. Und da kann man das wunderbar nachlesen, wie es dir damit ergangen ist, danach, nachdem einiges davon abgeschlossen war. Der Artikel heißt Angeklagt, Grander gegen Eder. Für alle, die also bitte unbedingt lesen, da stehen sehr viele sehr schöne Formulierungen auch drinnen und auch sehr, sehr humoristisch aufgearbeitet, glaube ich. Bitte unbedingt.
Ja, man muss das Ganze mit Humor sehen, ja, sonst wäre es ja zum Weinen.
Ja, ja. Also hat mir sehr, sehr gut gefallen. So, und was ich jetzt sehr, sehr kurzfristig auch erfahren habe, ich freue mich, dass du es mitgebracht hast, deine neueste Arbeit, die du jetzt gerade auf den Weg gebracht hast, weil du mir gerade gesagt hast, das ist eine interdisziplinäre Aufgabe hier an der Sigmund Freud Privatuniversität. Könntest du das vielleicht, deinen Teil vor allem auch und die Arbeit generell vielleicht mal kurz vorstellen?
Also ist das Buch, das da rauskommen soll, gibt der Reinhold Popp raus, Zukunftsforscher. Und die Idee war, die verschiedenen Fakultäten zusammenzuführen in einer gut lesbaren Monographie. Und ich habe ein Kapitel geschrieben mit der Überschrift Idiocracy. Das ist ein sehr netter Film, den ich vor kurzem zum ersten Mal gesehen habe und der irgendwie auch schon die Trump-Administration vorweggenommen hat. Und der Untertitel ist, sind Alternativmedizin, Esoterik und Rechtsextremismus unsere Zukunft? Fragezeichen. Eigentlich fasse ich in dem Kapitel alle Bachelor- und Masterarbeiten zusammen, die ich bisher vergeben habe und die Ergebnisse davon zusammen. Und die Zusammenfassung am Ende dieses Kapitels ist natürlich klar, Bildung, Bildung, Bildung. Ist kein Universalheilmittel, aber es ist das Einzige, was wir wirklich haben.
Ja.
Gerade in dem Zusammenhang finde ich es unglaublich traurig, wenn man sieht, dass die Mittel für die staatlichen Universitäten permanent gekürzt werden. Also Achtung, gell, wenn da so eine Forschungsmilliarde ausgeschüttet wird, dann ist die meistens nur dazu da, um den Biennialsprung der Fixangestellten überhaupt, damit die Universitäten das überhaupt noch abdecken können. Der relevante Teil davon fließt nicht in echte Forschung. Nennt sich nur
Systemerhaltung sozusagen.
Ja, Systemerhaltung. Ja, also Bildung ist ein wieder völlig anderes und sehr trauriges Thema teilweise. Also ich arbeite auch viel in der Ausbildung von Biologielehrerinnen und Lehrern. Und
dazu würde ich ganz kurz eine lustige Anekdote erzählen. Ich habe dir das damals, als wir uns getroffen haben, zum Vorgespräch schon erzählt und ich habe nachgefragt, meine Freundin hat ja Lehramt studiert und auch Biologie. Und sie hat sich sofort erinnern können, ja, der Herr Eder und war tatsächlich eben bei einem deiner Kurse und hatte quasi deine Vorlesung genießen dürfen.
Fein, ja. Ja, wir versuchen dort eben auch den Studierenden kritisches Denken beizubringen, alles zu hinterfragen. Ich mache ein sehr, also wirklich sehr beliebtes Seminar mit dem Michael Kien zusammen, der ist Professor an der Uni Wien und Leiter des Botanischen Gartens. Das Seminar nennt sich Evolution und Ethik. Und die Studierenden können dort ein Thema, das da irgendwie in diesem Bereich fällt, völlig frei wählen und halten dann vor ihren Kollegen eine Unterrichtsstunde. Und wir schlüpfen dann in eine Rolle, egal welche Klasse sie da sagen, wenn wir eine zweite Klasse oder dritte Klasse sind, dann ist das eine unvernünftige Entscheidung, weil dann werfe ich durchaus auch Kügelchen durch den Raum und so. Aber das ist nur so eine kleine Nebenschiene, die Disziplin. Aber es geht dann um die didaktische Vermittlung, die altersentsprechende didaktische Vermittlung von Lehrinhalten zur Evolution bis hin zu ethischen Fragestellungen. Und gerade im Fach Biologie und Umweltkunde tut sich ja da unglaublich viel auf. Ja, du bist als Biologielehrer zuständig für Themen der Verhütung, du bist zuständig für Fragen der Gentechnik und weiß nicht, Babys nach Mars und so weiter oder grüne Gentechnik, du bist zuständig für Fragen, wie gibt es einen freien Willen und so weiter und so weiter. Das fällt ja alles in die Biologie hinein.
Meiner Meinung nach gibt es da ja auch sehr viele Stressoren. Einerseits hat man unter Umständen nur 2 Wochenstunden, die man füllen muss und da gehen auch prozentual auch noch 10% auf Klassenbuch schreiben. Und dann gibt es noch andere Faktoren, wie zum Beispiel, ich hab selber mal Lehramt in Englisch begonnen zu studieren und es ist immer, habe ich mitbekommen, scheinbar immer ein großes Problem, was muss im Lehrplan für ein Schuljahr drinnen sein und wenn eine neue Erkenntnis, was in Sprachen jetzt nicht so häufig vorkommt, aber neue Erkenntnisse dazukommen müssen, die natürlich auch in den Stoff rein und was kann man stattdessen eher wieder rausnehmen.
Die Lehrbücher werden immer dicker. Also in diesem Seminar geben wir den Studierenden genau 20 Minuten Zeit für eine Stunde. Weil wir sagen, realistisch betrachtet ist das dann die Netto-Unterrichtszeit in einer Lehreinheit. Ja. Etwas mehr wird es schon sein. Also ich, etwas mehr ist es, ich weiß das, ich habe selber ein paar Jahre im Gymnasium unterrichtet. Und der Lehrplan ist überhaupt ein eigenes Thema. Ja, wenn man sich den Lehrplan, kann ich es konkret sagen, von Biologie und Umweltkunde anschaut, dann taucht zum Beispiel Evolution zum ersten Mal in der dritten Klasse auf und zum zweiten Mal dann in der achten Klasse AHS. Das heißt schon mal, dass alle, die keine AHS machen, sondern früher aussteigen mit 14, 15 Jahren, die höheren Weihen der Evolution gar nicht mal ansatzweise hören. Ist auch der Grund, warum auch bei gebildeten Menschen Evolution gesehen wird als Überleben des Stärksten. Und dieses Survival of the Fittest, das hält sich einfach beinhart, obwohl das überhaupt nichts mit den modernen, bekannten Mechanismen der Evolution zu tun hat, schlicht und einfach, weil das Thema nicht oder schlecht unterrichtet wird. Tatsächlich verlassen knapp 50% der österreichischen Maturantinnen und Maturanten die allgemeinbildeten höheren Schulen und glauben nicht an Evolution.
50%.
Ja, also 51% stimmen der naturalistischen Evolution zu in der Studie, die ich gemacht habe, mit über 2000 teilnehmenden Schülerinnen und Schülern. Das bedeutet, sie verstehen Biologie nicht. Das bedeutet, Biologie ist für diese AHS-Absolventen eine vollkommen sinnlose Ansammlung von verschiedenen Kapiteln, die Niere, der Regenwurm, unsere Haustiere, die Mendelschen Regeln, und sie begreifen überhaupt nicht, was das eine mit dem anderen zu tun hat. Mhm. Das, was sich durchzieht wie ein roter Faden, ist die Evolution, und das sollte und müsste im Lehrplan vermittelt werden, dass das von der ersten Klasse an integraler Bestandteil des Unterrichts ist, und selbstverständlich geht das auch leicht. Ich habe selbst erste Klassen unterrichtet, ja. Und da ist ein Thema die Haustiere, unsere Haustiere zum Beispiel. Und man kann selbstverständlich unterrichten und erarbeiten mit den Kindern, wer sind die Stammformen unserer heutigen Haustiere? Wie lange hat das gedauert, sie zu dem heranzuzüchten, was sie heute sind? Was ist Domestikation? Und wie ist der Mechanismus? Das heißt, ich habe eine Vielfalt bei den Jungen einer Wölfin, und ich nehme immer die zahmsten und die am hübschesten aussehen oder die kürzesten oder längsten Beine haben. Und auf diese Weise kann ich in gar nicht so vielen Generationen eine neue Hunderasse heranziehen. Mhm. Und das wäre das Prinzip der künstlichen Selektion. Und wenn du das mal begriffen hast, dann ist der Schritt zur natürlichen Selektion nicht mehr so weit. Und dann hast du im Prinzip Evolution begriffen. Das kannst du schon sehr, sehr früh beginnen. Das ist wirklich nicht ein Fehler unserer Lehrerinnen und Lehrer, sondern das ist ein Fehler des Lehrplans.
Ja.
Aber der Lehrplan ist ja, ich meine, der war zu meiner Zeit schon eine Katastrophe, und ich kann mich noch an meine Schulzeit erinnern. In der sechsten Klasse lernst du im Prinzip in Biologie die ganzen molekularbiologischen Dinge, was ATP und DNA und so weiter. Und erst in der siebten Klasse kommst du in der Chemie überhaupt zur organischen Chemie. Und wir haben damals drüber geschmunzelt, und ich habe mir damals gedacht, naja, in 5 oder 10 Jahren wird das reformiert sein und umgedreht sein. Bis heute ist der Lehrplan von Biologie und Chemie nicht miteinander koordiniert. Und heute bin ich pessimistischer. Ich sage, in 30 Jahren wird das auch noch nicht
der Fall. Mhm. Ja, du hast da mehr Einblicke als ich, aber ich glaube auch sehr stark daran, dass das noch sehr, sehr lange dauern könnte.
Ich sehe ja beim Unterricht hier an der Uni meine wichtigste Aufgabe nicht im Vermitteln von Fakten, sondern im Dekonstruieren von bisher vermeintlichem Wissen, also im Zerstören von vermeintlichem Wissen und dem anschließenden Neuaufbauen. Und dieses Neuaufbauen mache ich nicht mit dem Übermitteln von Fakten, sondern mit einem Erzeugen des Verständnisses, wie die verschiedenen biologischen und natürlich medizinischen Disziplinen miteinander vernetzt sind. Das sage ich auch gleich in der ersten Stunde immer. Ich sage immer, ihr werdet am Ende meiner Vorlesung verstehen, was die dritte Mendelsche Regel mit der Meiose zu tun hat. Und biologisch gebildete Hörerinnen und Hörer mögen sich das jetzt überlegen.
Ich habe zu wenig Ahnung. Also die,
meine Studierenden haben beides gelernt in der Schulzeit und können uns natürlich auch nicht verknüpfen so auf Anhieb.
Ja.
Aber wenn man die verschiedenen Teilbereiche so unterrichtet, dass man aufeinander Bezug nimmt, und es ist halt, das ist oft schwer oder zu Beginn schwer für viele. Manche sagen, boah, ich weiß nicht, was ich mitschreiben soll, weil du redest erst einmal über die Zelle und dann plötzlich bist du bei der Genetik und dann bei der Evolution und dann bei der Ökologie und dann plötzlich wieder bei der Zelle. Ja. Aber die Dinge hängen eben alle zusammen und ich hoffe, und einiges positives Feedback zeigt mir auch, dass ich damit recht habe, ich hoffe es zu schaffen, dass die Leute ein vernetzteres Wissen dadurch zustande bekommen und die verschiedenen Teildisziplinen miteinander verknüpfen können. Und das ist ja in der Medizin hochrelevant.
Absolut, dass man aus einem generellen Verständnis, wo man die Mitte, ich nenne es einfach mal Mitte, es gibt keine tatsächliche Mitte wahrscheinlich, aber wo man aus einer Mitte heraus sieht, wo die Überlappungsbereiche sind, wo der Zusammenhang ist. Wir haben jetzt noch ungefähr 10 Minuten Zeit. Ich hätte noch 3 Fragen, die mir am Herzen liegen. Ich habe mitbekommen, dass du das sogenannte Study Council betreust. Wo sich nach meinem Verständnis Studenten mit jeglicher Art von Problem an dich wenden kann, ob es jetzt wissenschaftlich ist, weil du ja auch das Journal Lab, heißt das Journal,
Journal
Lab?
Club.
Ja. Journal Club, genau, also wo es um wissenschaftliches Arbeiten geht, betreust. Ich weiß nicht, wie sehr die zusammenhängen, aber im Study Council ist das einfach, du bietest den Schülern ein offenes Ohr oder den Studenten ein offenes Ohr?
Ja, das war sehr lustig eigentlich. Ich habe das aufs Auge gedrückt bekommen, wie ich hier angestellt worden bin, wurde mir gesagt, also ich mache auch Study Counseling und niemand konnte mir genau sagen, was das ist.
Ja.
Habe ich mir gedacht, fein, dann mache ich genau das draus, was ich mir als Student gewünscht hätte, dass es gibt. Und es ist genau das, was du gesagt hast. Also ich habe immer eine offene Tür, mein Büro steht immer den Studierenden offen. Es gibt auch immer einen Kaffee bei mir. Wie gesagt, ich brauche den sowieso zum Überleben.
Ja.
Und ja, sie können mit allen Problemen kommen. Und ich kann natürlich nicht alle lösen, aber ich kann bei vielen zum Beispiel weiterleiten und sagen, mit wem sie reden sollen oder vermitteln. Das kann auch oder war auch schon der Fall, dass ich Ärzte vermittelt habe oder Psychotherapeutinnen vermittelt habe.
Ja.
Aber es sind auch oft studienspezifische Fragen und tatsächlich oft auch, also da kommen oft Studierende, die mit der Statistik ihrer Masterarbeit nicht mehr weiter wissen, obwohl sie schon eine statistische Beratung gehabt haben, und dann kommen sie nochmals zu mir und dann ja, erkläre ich ihnen das natürlich auch gern nochmal.
Wunderbar, ist auch so eine allumfassende, also eigentlich jemand, der sich um jemanden kümmert.
Das macht mir unglaublich Spaß, wirklich. Also im dritten Semester bin ich gesessen als Student bei der Vorbesprechung einer großen Lehrveranstaltung, und ein Student neben mir hatte eine Frage an einen der Assistenten und wusste natürlich nicht, wie der heißt, und ich wusste es auch nicht. Heute weiß ich, wie er heißt, und er ist auch längst in Pension und ich nenne natürlich keinen Namen. Aber er hat gesagt, hat mich gefragt, wie soll ich denn den ansprechen? Ich weiß nicht, wie er heißt. Ich habe ein bisschen zynisch, gebe ich schon zu. Ich habe gesagt, sag Herr Kollege zu ihm. Er sagt ja auch Herr Kollege zu uns. Und mein Nachbar war naiv genug, hat aufgezeigt und hat gesagt, entschuldigen Herr Kollege, ich hätte eine Frage. Und dieser Uni-Assistent war sich nicht blöd genug, den 5 Minuten lang zusammenzuscheißen.
Aha.
Und ihm zu erklären, warum zwar er sein Kollege, aber er nicht sein Kollege ist. Was natürlich Blödsinn ist, ja. Con legere heißt auf Lateinisch zusammenlesen, und da gibt's keine Hierarchien. Entweder man ist ein Kollege oder nicht. Und für mich war das damals ein Schlüsselerlebnis. Also ich bin ja bis heute der Überzeugung, dass es wichtig ist, schlechte Lehrer auch zu haben, wenn man auch von Negativbeispielen lernen kann. Für mich war das damals ein Schlüsselerlebnis, und ich habe mir damals wirklich als drittsemestriger Student, mit, weiß nicht, 20 Jahren oder 19 Jahren, geschworen, wenn ich mal in eine vergleichbare Situation komme, dann möchte ich Kollegialität ehrlich erleben.
Ja.
Ja, das versuche ich halt auch, auch mit diesem Study Council.
Ich kann noch, also zusätzlich zu allen anderen Bestätigungen auch nochmal sagen, also die kurze Zeit, die ich dich jetzt kennengelernt habe, dass ich absolut immer das Gefühl habe, auf Augenhöhe zu sein, das gibst du mir, dieses Gefühl.
Naja,
das Hintergrundwissen selektiert da, wer wo
ja, das
steht
mit,
natürlich.
Das mit der Augenhöhe ist schon wichtig, weil zwei Menschen sind immer auf Augenhöhe.
Ja.
Also das muss man sich, dessen muss man sich schon bewusst sein.
Das stimmt, ja. Das ist
und am Schluss sind wir alle tot und sind auf Bodenhöhe. Ja,
ja, ja, stimmt. Auch dort siehst du dann andere auf Augenhöhe.
Genau. Du kannst nichts mitnehmen. Ja, also
ich habe alle gleich. Ich merke, ich würde am liebsten einmal in der Woche oder so ein Gespräch mit dir in der Form führen. Ich merke, dass ich jetzt schon wieder noch die zwei Fragen irgendwie reinflechten muss. Das eine hast du ja, glaube ich, vorher eh schon ein bisschen vorweggenommen und schließt direkt an deine neueste Arbeit mit dem Titel Idiocracy oder deinem Teiltitel Idiocracy da an direkt. Wie würdest du benennen, was ist unser gesellschaftlicher Auftrag im Zusammenhang mit wissenschaftlichem Verständnis oder Pseudowissenschaften? Wie sollen wir damit gesamtgesellschaftlich umgehen, wo vielleicht auch bildungsfernere Menschen natürlich auch ein Teil sind?
Das Allerwichtigste, wenn wir schon beim Thema waren, das Allerwichtigste ist die Augenhöhe. Ja, diese Menschen nicht als Aluhutträger oder Schwurbler bezeichnen, nicht über sie lachen. Man unterschätzt zum Beispiel durchaus auch, wie viele Menschen im Esoterikbereich knapp an einer Psychose sind, also an einer schweren psychischen Erkrankung.
Ja.
Und für viele davon ist die Esoterik oder das Beschäftigen mit diesen parawissenschaftlichen Dingen der letzte Weg, um überhaupt noch arbeitsfähig zu bleiben und in der Gesellschaft integriert zu bleiben. Die können sozusagen ihre Halluzinationen und so weiter reinschieben in dieses Esoterik-Eck.
Und erfahren da auch irgendwie vielleicht auch eine Anerkennung?
Erfahren dadurch Anerkennung, sind Angehörige der nächsten Dimension, Indigo, Kristall, was weiß ich. Ja? Also lachen über solche Leute ist das Schlimmste. Wenn jemand dich auslacht oder beschimpft, dann ist es doch klar, dass sich deine Überzeugungen noch stärker festigen. Man muss also versuchen, die Leute ernst zu nehmen. Man kann auch nicht in einem Gespräch jemanden sofort überzeugen. Was ich da, oder ein Tipp, den ich geben kann, ist einerseits Humor, andererseits die Leute beim Wort nehmen und versuchen, ihnen durch Fortsetzen ihrer eigenen Argumentation zu zeigen, wie absurd diese Argumentation ist. Also bei Verschwörungstheorien, denke ich, funktioniert das ganz gut. Und ansonsten Bildung, Bildung, Bildung. Also das muss früh ansetzen. Wir haben heute das sind natürlich immer die armen Lehrer, ja, auf denen alles landet. Ja. Aber die Quellenkritik, also beurteilen zu können, was stimmt oder was möglicherweise gut und was schlecht recherchiert ist im Internet oder in anderen Medien, das ist schon ganz zentral in der Bildung.
Ja, also wieder hier der Appell, Bildung, Bildung, Bildung.
Ja, selbstverständlich, ja.
Und ich würde das Gespräch ganz gern mit einer relativ persönlichen Frage in dem Fall abrunden. Und zwar, was würdest du sagen, ist die wichtigste Lektion, die du selbst gelernt hast in deiner Auseinandersetzung mit eben Pseudowissenschaft, Parawissenschaft, Paranormal Beliefs? Was ist da die wichtigste Lektion, die du persönlich gelernt hast?
Das klingt jetzt paradox, aber eigentlich Menschenliebe. Zu verstehen, dass die Tendenz zur vorschnellen Annahme von Kausalität, also die Tendenz zum Aberglauben, uns allen angeboren ist, dass keiner von uns davon gefeit ist. Ich bin mir selbst auch auf abergläubische Vorstellungen draufgekommen. Werde ich jetzt nicht ausführlich erzählen. In der Vorlesung erzähle ich ein paar davon. Und ich war nicht immer ein großer Menschenfreund, speziell als Student. Ich bin inzwischen wirklich zum Menschenfreund geworden und habe erkannt, dass all diese Eigenschaften, die uns ausmachen, eigentlich liebenswert sind. Mhm. Sogar die ganz, ganz negativen. Also selbst Menschen, die andere in menschenverachtender Weise ausgrenzen und ablehnen, tun das nicht, weil sie böse sind, sondern tun das, weil sie sich mit vollem Herzen einer bestimmten Volksgruppe, Fußballverein, was auch immer, zugehörig fühlen. Also eigentlich aufgrund ihres stark ausgeprägten Sozialverhaltens. Es gibt keine Eigenschaft, natürlich auch keine menschliche Eigenschaft, die nur Vorteile oder nur Nachteile hat. Ja, das ist immer eine Kombination davon. Mhm. Und so habe ich gelernt, erstens mich selber besser zu akzeptieren, ja, also auch meine Schwächen kennenzulernen und zu akzeptieren und das bei anderen Menschen auch zu tun. Also ich halte niemanden, der sich Kranwasser einbauen lässt, für einen Idioten. Ich glaube nur, dass er bestimmte Denk- und Logikfehler vollzieht.
Das ist ein wunderbares Schlusswort. Danke dafür. Also die Nächstenliebe ist oder die Menschenliebe ja, an sich. Ja. Dass man aus einem sehr wissenschaftlichen Diskurs oder einer sehr, sehr wissenschaftlichen Arbeit dann eigentlich auf so ein, wenn man zum Beispiel, jetzt könnte man auch den Faust zitieren, was die Welt im Innersten zusammenhält oder wie auch immer, dass man auf einen Punkt kommt, wo man sagt, okay, neben der wissenschaftlichen Arbeit und neben Erkenntnissen ist das ja eigentlich das zentrale Baustein bei uns.
Ja, selbstverständlich.
Danke vielmals für das Gespräch.
Ich danke.